Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Der Hoffefunk ist nach einer kurzen Weihnachtspause zurück, um ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Wir wissen es alle, es gibt gar keine so richtige Pause zwischen Vorrunde und Rückrunde, aber jetzt gerade gibt es eine Pause. Und ich denke, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja eigentlich optimal, um mal kurz einen Strich drunter zu ziehen und uns auszutauschen über diese, ja, man muss es eigentlich jetzt schon sagen, außergewöhnliche Saison. Und ich freue mich, Jonas, dass du wieder mit am Start bist.
Genau, passender Zeitpunkt, deswegen auch herzlich willkommen von mir zu unserer kleinen Hoffefunk, zu unserem Hoffefunk-Weihnachtsspezial. Und ich bin mal gespannt, wo uns die Reise hinführt.
Ganz genau. Wir haben uns jetzt so ein bisschen entschieden, über das VfB-Spiel wenig zu sprechen. Ich glaube, man kann kurz fürs Protokoll sagen, dass wir da ein erwachsenes, konzentriertes Spiel gemacht haben gegen eine Mannschaft, die zumindest an dem Tag spielerisch leicht überlegen war. Und trotzdem haben wir uns den Punkt abgeholt. Und das macht eigentlich schon Mut. Ich habe trotzdem ein, zwei kurze Fragen an dich, weil sie mich wirklich interessieren. Ja. Hattest du das Gefühl, dass unsere mangelnde Offensivpower was mit dem Fehlen von Basumana Touré zu tun hatte?
Ich glaube nein. Ich glaube tatsächlich nein. Ich vermute, dass Touré gegen diese Stuttgarter Mannschaft an diesem Tag auch nicht viel mehr gerissen hätte. Ne, Touré ist ja jetzt momentan auch nicht in absolut bestechender Form. Ne, er ist ein wichtiger Spieler, aber er ist jetzt auch keiner, der jetzt da die ganze Zeit Vorlagen und Tore erzielt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das nicht viel verändert hätte. Es war einfach so, ne, es war in Stuttgart, das hat man auch gemerkt. Stuttgart war wahnsinnig giftig, wir auch. Aber es war einfach ein brutal ekliges Kampfspiel. Es war für einen objektiven Zuschauer, war das, glaube ich, kein gutes Fußballspiel. Es wurde, habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, es wurde verhältnismäßig sehr, sehr wenig gelaufen, ne? 112 Kilometer gegen 116 Kilometer, was gerade, wenn wir unsere Mannschaft kennen, extrem unterdurchschnittlich ist. Aber das liegt einfach daran, dass man gar keine Zeit hatte, in diesem Spiel irgendwie mal Laufwege zu gehen. Weil die ganze Zeit, überall, wo du hingeguckt hast, gab es die ganze Zeit nur Zweikämpfe. Überall. Ballverluste hier, Ballverluste da, hier hat's gekracht, da hat's gekracht. Das Einzige, was ich echt positiv da aus dem Spiel wegnehme, ist tatsächlich, wir wollen. Wir wollen auch gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die auf dem Papier, von der Form jetzt nicht, aber grundsätzlich vom Papier und natürlich auch von der Form der letzten Jahre uns eigentlich überlegen ist, wir gehen in dieses Spiel rein und wollen gewinnen. Das hast du ganz klar gesehen und wir haben auch die Überzeugung, dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende vom Tag musst du das Fazit runterziehen. Wir haben auf gar keinen Fall unverdient nicht gewonnen, sondern wenn es einen Sieger hätte geben müssen, dann wäre es auf jeden Fall der VfB gewesen. Und deswegen können wir sagen, wir haben kurz vor Weihnachten dem VfB noch 2 Punkte geklaut.
Auf jeden Fall. Das stimmt. Wir haben es ja auch gesehen, fast der Nackenschlag durch das Tor von Undav, der dann glücklicherweise 30, 40 Zentimeter im Abseits stand. Nichtsdestotrotz denke ich oder bewerte ich das positiv. Eine Sache darf man nicht vergessen, auch vielleicht an unsere Zuhörer jetzt mal gerichtet, aber auch an mich selbst quasi. Der VfB ist zwar hinter uns mit einem Punkt Rückstand, hat aber diese massive Doppelbelastung und schlägt sich da ja auch nicht schlecht. Und trotzdem performt die Mannschaft, läuft es im Kader gut. Und das muss man mit einrechnen. Unsere Mannschaft geht quasi immer fit ins Spiel. Das ist beim VfB gar nicht so richtig möglich durch den internationalen Wettbewerb.
Ja, obwohl es natürlich jetzt in den letzten Wochen jetzt auch nachgelassen hat. Aber grundsätzlich hast du recht. Da hat der VfB einfach die Mehrbelastung. Aber ja, wir können absolut zufrieden sein mit diesem Punkt. Viel mehr war einfach nicht drin. Und ich habe eine Gegenfrage, David. Du hast jetzt gerade auf Touré angespielt. Wie, ich weiß, man kann dieses Thema einfach nicht mehr hören, aber dieses Jahr werden wir um dieses Thema einfach nicht mehr rumkommen. Wie überrascht warst du, als du gesehen hast, dass Touré ja beim Afrika-Cup ist und dass dieser Platz nicht von André Kramaric übernommen wurde, sondern von Alexander Prass?
Ich war kurz sehr überrascht und danach 3 Sekunden dachte ich, ja okay, er will halt das System gleich lassen. Und wir wissen ja schon, ein Prass hat auch Tempo und kann das spielen. Und das war eben der Gedanke. den VfB, glaube ich, mit schnellem Umschalten irgendwie vor Probleme zu stellen, was gar nicht geklappt hat. Prass hat kaum am Spiel teilgenommen, ebenso wie Aslani. Und ich verstehe den Gedanken, ich fand es auch mutig. Rückblickend würde ich sagen, ist immer leicht, war es ein Fehler. Na, weil ja, weniger Torchancen hätte man sich nicht rausspielen können. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass Kramaric mit dem einen oder anderen guten Pass da vielleicht eine Torchance hätte rausspielen können, die es ja offensichtlich gar nicht gab.
Ja, ich verstehe auch grundsätzlich den Gedanken zu sagen, wer kommt vom Spielstil Touré am nächsten, ne? Verstehe ich. Aber dadurch, dass Prass leistungstechnisch so weit weg von Touré ist, ergibt dieser Gedankengang relativ wenig Sinn, ne? Also du kannst ja nicht sagen, ich habe auf der linken Seite habe ich normalerweise einen Mustang, aber der Mustang, den habe ich heute nicht zur Verfügung und deswegen stelle ich da einen VW Polo hin, weil sind ja beides Autos, ne? Ist ein bisschen fies, aber du weißt grundsätzlich, was ich meine, ne?
Ja, aber natürlich kannst du auch mal das System ändern, ne? Also Ilse hat sich ja auch von der 10 quasi verabschiedet, mit der er eine Zeit lang auch erfolgreich gespielt hat. Und wieso das jetzt nicht machen? Ich finde auch einen anderen Gedanken legitim, den muss man sich einfach mal sozusagen im Hinterkopf merken. Auch ein Touré, der eine gute Vorrunde gespielt hat, war aus meiner Sicht in einigen Spielen komplett wertlos. Und ich finde, dass das ein Gedanke ist, den sich das Trainerteam um Christian Ilzer merken sollte.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber es läuft halt aktuell und deswegen geht man einfach kein Risiko ein. Genau. Aber grundsätzlich bezogen auf dieses Spiel hätte man einfach sagen müssen, ne, rückblickend ist man immer schlauer, aber hätte man sagen müssen, okay, Touré fällt aus, kacke, aber wer hat individuell mehr Möglichkeiten, dieses Spiel zu verändern? Ein Alexander Prass oder theoretisch ein André Kramaric? Und dann wäre meine Antwort relativ klar gewesen, ne? Prass hatte auch schon keine schlechten Zeiten, wenn er eingewechselt wurde bei uns. Keine Frage. Er macht das mittlerweile vorne viel besser als damals hinten als Linksverteidiger. Ja. Aber ein möglicher Mehrwert, der ein André Kramaric auf ein Spiel hätte, macht er nicht immer. Versteht mich nicht falsch. Aber theoretisch, im Konjunktiv, im Vergleich zu dem, was vielleicht ein Alexander Prass dem Spiel gibt, da wäre meine Antwort gewesen, André Kramaric.
Ja. Aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, jetzt irgendwie zu sagen, da wurde sich vercoacht. Ich glaube, wir können wirklich zufrieden sein. Die Defensive war auch relativ stabil. Albian Haidari muss sich vielleicht so ein kleines bisschen beim Schiri und oder beim Fußballgott bedanken, aber wir wollten jetzt ja heute nicht so sehr in die Details gehen, sondern uns einfach darüber freuen, dass wir jetzt nach 15 Spielen bei 27 Punkten standen. Jonas, nicht nachdenken. Über wie viele Punkten standen wir letztes Jahr nach 15 Spielen?
Boah, letztes Jahr nach 15 Spielen.
Jetzt 27.
Acht.
Nein, dann wären wir ja mit Abstand Tabellenletzter gewesen.
14. Echt? Okay, dann war dann unterstellen. Wie viel? 14?
14. Wir waren ja fast die ganze Saison bei so einem Punkteschnitt von etwa 1.
Okay, dann merkst du mal, wie negativ ich das vergangene Jahr noch im Hinterkopf habe, dass ich da wirklich dachte, wir machen da irgendwie Schalke-Dinge.
Nee. Aber ist trotzdem krass, ne? 14 zu 27. Und es wird, glaube ich, noch krasser, wenn wir einfach mal aufs Torverhältnis gucken und das auch einordnen. 29 Tore geschossen. Was heißt das? Fünftbeste Offensive. Das kommt uns relativ normal vor, ne? Das ist jetzt für Hoffenheimer Verhältnisse natürlich gut, aber auch nicht total außergewöhnlich. Jetzt wird's krass. 20 Gegentore. Klingt nicht so gut, ist aber die viertbeste Defensive. Und das ist ja komplett neu.
Ja. David, dann habe ich auch ein kleines Quiz für dich. Mhm. Wir haben ja, weißt du ungefähr, was punktetechnisch bis jetzt unsere beste Bundesliga-Saison jemals war?
Ich würde auf 60 Punkte tippen.
Es waren tatsächlich 62 Punkte.
Boah.
In der Saison 2016-2017 hatten wir nach 34 Spielen unter Julian Nagelsmann 62 Punkte und wurden Tabellenvierter. Witzigerweise, im Jahr darauf wurden wir Tabellendritter, hatten aber nur 55 Punkte. Also man merkt, die Punkte bringen einem manchmal relativ wenig, wenn die Liga nicht mitspielt. Also manchmal kannst du mit 62 Punkten schlechter abschneiden als mit 55. Das kannst du nie wissen. Klar. Aber wir bleiben dabei. Unsere beste Saison bis jetzt war die 2016-2017 mit 62 Punkten. Okay, wie viele Punkte hatten wir da nach 15 Spieltagen?
28.
Nee, 27.
Wow. Aber das ist sehr gut, dass du das anführst, weil ich glaube, wir müssen uns alle diese Perspektive ins Gedächtnis rufen. Zum einen sehen, wie absolut beschissen die Rückrunde lief, auch nach dem Trainerwechsel, nach personellen Veränderungen, nach Neueinkäufen und wie gut die jetzige Saison läuft. Also sieht man ja jetzt nochmal durch die Statistiken, wir sind im Vergleich zu unseren finanziellen Möglichkeiten ganz oben.
Genau,
es geht also wir quasi waren nicht mehr.
Wir sind quasi auf den Spuren unserer besten TSG-Saison jemals. Nur, dass wir damals nach 15 Spielen Dritter waren und jetzt sind wir eben Fünfter. Deswegen liest sich's vielleicht jetzt nicht so krass, wie es eigentlich ist. Aber deswegen, wir sind quasi auf den Spuren einer Champions-League-Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Und wie viele Punkte, um mal ein bisschen vorauszublicken, hatten wir dann 2016, 2017 nach 17 Spielen?
30.
31 sogar. Also Wir haben dann quasi, als würden wir jetzt gegen Bremen gewinnen, ist ja möglich, und gegen Gladbach am 17. Spieltag unentschieden spielen. Dann wären wir genau wie 2016, 2017. Ist nicht so unwahrscheinlich.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Und jetzt mal unabhängig davon, wie die Rückrunde läuft, es ist sicherlich so, dass man bei dem Restprogramm in der Vorrunde auf jeden Fall noch Punkte erwarten muss und erwarten kann, wenn man auch die Form der anderen Teams sieht. Aber das ist jetzt vielleicht im Moment noch nicht ganz so interessant, weil wir ja jetzt versuchen, ein bisschen einzuordnen. Aber ich glaube, das war jetzt ganz wichtig für uns alle, uns nochmal klarzumachen. Alter Verwalter, wir sind richtig, richtig gut unterwegs und machen auch Dinge, die noch im August für völlig unmöglich gehalten worden wären. Wie eben zum Beispiel, dass wir die Defensive komplett stabilisiert haben. Machen wir doch das Spielchen nochmal. Wie viele Gegentore hatten wir denn zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison nach 15 Spielen? Wir haben jetzt 20 Gegentore.
Jetzt haben wir 20 Gegentore. Damals hatten wir bestimmt 31.
Ganz so schlimm war es nicht, aber 28. Muss man sich auch mal prozentual vorstellen. Das sind 40% mehr. Also Irrsinn. Und diese Defensivproblematik gab es ja auch extrem lange. Also wir analysieren jetzt gleich, oder jetzt gerade schon eigentlich, eine absolute Top-Saison, die einen auch auf Platz 2 oder in der Vergangenheit auch schon mal auf Platz 1 bringen kann. Es gab schon Meister, Jonas, die brauchten nur 61, 62 Punkte.
Gut, aber das waren die Zeiten in den Nullerjahren, ja. Wo die Bayern noch nicht ansatzweise so dominiert haben.
Das ist natürlich völlig richtig, aber trotzdem, dabei bleibe ich, mit diesem Punkteschnitt kannst du Tabellenzweiter werden.
Vielleicht so ein bisschen an die jüngeren ZuhörerInnen, die sich das gar nicht mehr vorstellen können. Es gab Saisons in den Nullerjahren. Ich glaube, das war so eine Bayern-Mannschaft, die hat dann vielleicht so einen Salihamidzic und Roy Makaay und Roque Santa Cruz. Die haben es teilweise nicht mal in die Champions League geschafft. Die haben dann ein Jahr Europa League gespielt. Oder damals, glaube ich, hieß es noch UEFA Cup.
Wobei man auch, glaube ich, nur 2 Champions League Plätze hatte. Muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen.
Ich glaube 2 und der dritte war Qualifikation. Also ich glaube, Bayern wurde in dem Jahr tatsächlich, lass mich nicht lügen, ich glaube Tabellenvierter. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Mittlerweile Bayern eine absolute Weltmacht. Und damals in diesen, ja, ich würde sagen, das war vielleicht so 2005, 2006, 2007, irgendwie sowas um den Dreh, war Bayern wirklich eine international keine Top-Mannschaft. Und in der die Bundesliga war richtig spannend.
Ja, also ich glaube, ganz so extrem, wie wir es gerade gesagt haben, war es leider doch nicht. Ich check's gerade noch mal so ein bisschen. Aber natürlich gab es Jahre, in denen es ganz, ganz anders war als heutzutage, wo du eben ja keine 70 Punkte brauchtest, um ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Zum Beispiel in der Saison 2002, 2003 hätten 59 Punkte für Platz 2 gereicht.
Krass, ja.
Und wenn ich jetzt, ne, ich habe schon mal hochgerechnet, wenn wir genauso weiterspielen, Jonas, landen wir bei 61,2 Punkten.
Ja, Also man kann sagen, ich würde festhalten, die Kluft zwischen den Top-Mannschaften und den schlechteren Mannschaften in der Bundesliga ist einfach viel, viel größer geworden, als es damals war.
Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Wir wissen ja nicht genau, was passiert. Es muss ja auch gar nicht so sein, dass alle Teams so durchziehen. Wer weiß, ob nicht Leverkusen nochmal in eine kleine Krise rutscht und so weiter und so fort. Auch Dortmund scheint mir nicht ganz sattelfest. Und bei uns ist es natürlich auch so ein bisschen unklar. Aber machen wir jetzt vielleicht erstmal einen Rückblick auf diese 15 Spiele, die wir erlebt haben. Und vielleicht erstmal die Frage, weil das ist, glaube ich, auch auffällig. Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, was Ilze denn jetzt verändert hat, fußballerisch. Weil ich würde schon sagen, im Vergleich zu Matarazzo hat sich da doch viel, viel geändert. Und das muss ja auch Teil der Antwort sein auf die Frage. Wie würdest du denn jetzt, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, wie würdest du denn den Ilzer-Fußball beschreiben, vielleicht gerade auch für jemanden, der nicht so oft Hoffenheim guckt?
Antworte ich dir sofort. Davor habe ich nur kurz recherchiert, dass ich keinen Blödsinn erzählt habe. Mhm. Tatsächlich wurde der FC Bayern München im Jahr 2006, 2007 Tabellenvierter. Ja, das, ja. Das war das Jahr, wo der VfB Stuttgart Meister wurde.
Ja, ja, der Punkt, den ich meinte, ist nur, dass du mit 62 Punkten schon mal Meister wurdest, ist nie, in dieser Zeit zumindest nicht passiert.
Ja, das kann sein. Aber Bayern wurde Vierter, ja, Bremen Dritter, Schalke Zweiter und Stuttgart Erster. Das liest sich so, als wären wir in einer komplett anderen Dimension, aber in Wirklichkeit ist es nur, ja, ungefähr 19 Jahre her. Absolut crazy. Okay, zurück zu deiner Frage.
Was ist also denn der Ilzer-Fußball aus deiner Sicht?
Der Ilzer-Fußball ist im Vergleich jetzt einfach mal zum Matarazzo-Fußball wahnsinnig, wie nennt man das? Wahnsinnig anstrengend auch für die Spieler und wahnsinnig dynamisch. Er verlangt von seinen Spielern, dass sie wahnsinnig viel laufen. Es ist vor allem einfach sehr körperbetont. Und ich habe das Gefühl, dass Ilzer es im Vergleich zu Matarazzo nicht wirklich wichtig ist, ob wir die Ballbesitzstatistik, die ergibt sich bei Ilzer. Ich habe nicht das Gefühl, dass Ilzer zwangsläufig den Ball möchte. Bei Matarazzo hatte ich das Gefühl, war das teilweise so, dass er den Ball in den eigenen Reihen halten wollte und dann wirkte es manchmal relativ ideenlos. Ilzer versteht, dass Fußball auf dem Niveau, oder für ihn ist es so, dass wir nicht den Ball haben müssen, um das Spiel zu machen, sondern dass wir eher darauf lauern, mit einfach wahnsinnig galligen und wahnsinnig laufstarken Spielern, dann den Ball im richtigen Moment zu erobern und dann geht eben die Post ab. Und das ist, würde ich sagen, der größte Unterschied zwischen Matarazzo und Ilzer.
Ja, das stimmt. Wir haben auch tatsächlich eine unterdurchschnittliche Passquote und eine unterdurchschnittliche Ballbesitzquote. Also viele, viele Teams aus der Liga sind da vor uns, wir sind da irgendwo im Mittelfeld und das ist mit Sicherheit Absicht oder man könnte auch sagen Folge des Spielsystems. Ich sehe es genauso. Ich glaube auch, was neu ist, ist, dass Ilzer eben mehr Risikobälle spielen lässt, mehr vertikales Spiel und es eben nicht so wichtig ist, dass jeder Ball genau in den Fuß kommt, weil er sich eben Platz erspielen will und das ist schon, würde ich sagen, sehr angenehm. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass, natürlich liegt es auch an den Ergebnissen, aber dass die Zuschauerzahlen wieder etwas nach oben gehen, weil man das natürlich mit Hoffenheim irgendwo assoziiert. Vor allem mit Rangnick, zum Teil natürlich auch mit Nagelsmanns Fußball. Aber ja, diese Laufstärke, die ist schon neu und die ist auch beeindruckend. Und ich habe es mal ein bisschen rausgesucht, Jonas. Meiste Sprints der Liga mit Abstand. Meiste intensive Läufe der Liga mit Abstand. Laufdistanz pro Spiel, Platz 2, ganz knapp hinter dem FC Bayern und, kommt auch noch hinzu, meiste Fouls, ohne aber ständig Karten dafür zu kassieren. Ja. Und das untermauert eigentlich das, was wir gerade gesagt haben, ganz gut.
Ja, das beweist vor allem auch, dass, also das ist das, was du gerade vorgelesen hast, ist der Grund dafür, warum ein André Kramaric und ein Damar so wenig verhältnismäßig zum Zug kommen. Weil fußballerische Qualität hin oder her. Ilzers Priorität ist ganz klar auf Laufbereitschaft und auf Zweikampfstärke. Und das nahezu auf jeder Position. Es gibt dann ein, zwei Ausnahmen, die das vielleicht so ein bisschen weniger an den Tag legen dürfen, aufgrund ihrer Position. Aber grundsätzlich verlangt er das auf jede einzelne Position. Ich sage es hier eigentlich gefühlt jede Woche. Wie wahnsinnig aggressiv, manchmal schon zu aggressiv. Lämperle, wie ein Verrückter, jedem Ball hinterher rennt da vorne. Aber das zeigt, selbst vorne in der Mittelstürmerposition darfst du dich nicht ausruhen. Also so überspitzt gesagt, wäre natürlich nicht so. Würde Ilzer aktuell ein Lionel Messi auf die Bank setzen, weil er sagt, Messi läuft zu wenig und Messi hat zu wenig Zweikampfstärke. Ne? Das ist sozusagen die Priorität von Ilzer und der Erfolg gibt ihm absolut recht.
Absolut. Und es ist auf jeden Fall ein Problem, das ich ganz klar sehe bei Mohamed Damar. Der hat all das nicht. Auch die Zweikampfstärke katastrophal. 31% gewonnene Zweikämpfe, 20% gewonnene Luftzweikämpfe. Für viele intensive Läufe ist er auch nicht unbedingt bekannt, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass er faul ist, sondern dass er ein anderer Spielertyp ist. Jetzt aber ganz kurz eine witzige Fußnote, die ich so überraschend finde, Jonas. Andrej Kramaric hat eine viel bessere Zweikampfquote als Lemperle und Aslani. Viel besser. Allerdings muss man schon auch sagen, investiert gerade in Lemperle viel, viel mehr. Das sieht man gerade beim Anlaufen.
Ja, aber ich glaube, die Statistik ist ein bisschen trügerisch. Ich glaube, Andrej Kramaric geht gar nicht in so viele Zweikämpfe wie ein Lemperle, weil Lemperle eben mit Hochgeschwindigkeit auf Gegenspieler draufläuft, wo er quasi dann einfach ein leichtes Opfer ist, ausgetribbelt zu werden als Beispiel. Und Kramaric geht vielleicht einfach aufgrund seines Tempos, kommt er überhaupt nicht in diese Zweikämpfe. Also ich glaube, die Statistik, ja, verstehe ich. Ich sage auch, ein Kramaric ist da deutlich engagierter, als es beispielsweise ein Damar in meiner Erinnerung ist. Aber den jetzt von der Aggressivität her und von der Bereitschaft mit einem Lemperle oder mit einem Aslani zu vergleichen, das geht natürlich nicht. Aber das liegt natürlich auch am Alter.
Genau, also der Punkt stimmt. Ich würde auch sofort sagen, er schmeißt sich in weniger Zweikämpfe überhaupt rein. Trotzdem, nur der Fairness halber wollte ich das einmal gesagt haben, dass seine Zweikampfwerte für einen Stürmer überdurchschnittlich sind. Aber ja, es geht natürlich, und ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, Ilzer vor allem um Intensität, um Laufbereitschaft. Und das ist natürlich für einen 34-Jährigen schwieriger. Und vor allem ist Kramaric natürlich auch nicht typischerweise diese Art von Spieler. Trotzdem, einfach nur als Fußnote, manche Hörer können es nicht mehr hören, aber manchmal ist individuelle Klasse wichtiger als das komplette System. Und das hat sich auch gezeigt, wir haben es fast vergessen, habe ich das Gefühl. Aber wir haben alle auf dem Schirm, dass Kramaric ja gar nicht so viel gespielt hat.
Ja.
Dass er jetzt einige Male von der Bank kam. Und hast du auf dem Schirm, wie viele Scorerpunkte er sich gesammelt hat in 17 Einsätzen? Und viele von der Bank.
Hast du auf dem Schirm ungefähr, wie oft er eingewechselt wurde? Ich würde jetzt sagen, er hat schon 10 oder 11 Mal von Anfang an gespielt, oder?
Ja, so würde ich auch sagen. Er hat 1000 Minuten gespielt. 1000 Minuten in 17 Spielen.
Gehen wir jetzt mal davon aus, so grob, er hat vielleicht so 10 Mal von Anfang an gespielt. Und
aber wir können es uns ja ungefähr ausrechnen, Jonas. 17 Spiele mal 90 Minuten wären ungefähr 1600 Minuten. Und von 1600
aber wir sind ja erst am 15. Spieltag.
Nein, hör nochmal zu. Er hat 17 Spiele gemacht, 17 Spiele mal 90 wäre 1600. Das wäre die Anzahl, wenn er immer 90 Minuten gespielt hätte. Ach und so. Er hat 1000 Minuten.
Aber wieso 17 Spiele? Rechnest du die DFB-Pokalspiele mit ein?
Ja, natürlich, warum nicht?
Ah, okay. Wir reden von allen Pflichtspielen.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, tatsächlich, er hat 5 Vorlagen und 4 Tore.
Ganz genau.
Wirklich?
Ganz genau so ist es. 9 Krass. Scorer. Okay. 9 Scorer in 1000 Minuten, das ist der Wert, würde ich sagen, von einem Europa-League-Stürmer. Auf Europa-League-Niveau. Und natürlich ist das Problem von ihm auch, dass die anderen natürlich noch einen Tick besser sind. Ne? Also zum Beispiel in Lemperle, nee, stimmt gar nicht. Lemperle zum Beispiel 5 Tore und 1 oder 2 Vorlagen. Ich will nur richtig stellen, und ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, dass die Tatsache, dass Kramaric eher wenig spielt, auch daran liegt, dass die anderen so gut spielen.
Ja, ja. Aber wir sprechen ja auch hier Andres Qualitäten ihm nicht ab. sondern wir versuchen hier gerade nur rauszuarbeiten, was Christian Ilzer sucht und mit was für einer Disziplin er das dann auch durchsetzt und quasi sagt, André Kramaric hin oder her, wenn ich davon überzeugt bin, dass ein anderer Spielertyp uns zum Sieg bringt, dann sitzt er eben auf der Bank. Das beeindruckt mich auch in gewisser Weise.
Ne? Ja, da habe ich auch absolut Respekt vor und man hat nach wie vor das Gefühl, natürlich auch wegen der Ergebnisse, dass die Stimmung passt. Ne, die Interviews machen einen sehr harmonischen Eindruck. Das war natürlich im ersten halben Jahr unter Ilzer auch nicht so, aber der Weg funktioniert und du musst auch erstmal, Jonas, die Überzeugungskraft haben, eine Mannschaft zu dieser Art von Fleiß zu bringen. Ne? Stell dir das mal vor mit einer unserer Klassen. Ich glaube, wir wissen genau, dass Fleiß, egal für welchen Abschluss, eine entscheidende Rolle spielt. Sich einfach mal 2-3 Tage auf den Arsch zu setzen vor einer wichtigen Klassenarbeit und sich doch mal anzugucken, was der Lehrer da so für Arbeitsblätter ausgeteilt hat zum Beispiel.
Ja.
Und das kannst du in manchen Klassen zumindest gebetsmühlenartig wiederholen und es fruchtet nicht. Also du brauchst da schon eine gewisse Überzeugungskraft. Die hat er jetzt aber natürlich auch nur mit diesem komplett neuen Team. Und das muss man vielleicht sagen, ich will jetzt Ilzers Leistung überhaupt nicht schlecht reden, aber es ist endlich mal was passiert, was lange nicht mehr passiert ist. Ein Umbruch und auch Transfers, die passen, die zum Trainer passen, zum Spielsystem passen und die irgendwie einer Logik folgen. Und das gab es jetzt jahrelang nicht. Matarazzo konnte sich nach meinem Gefühl nicht seine Mannschaft wünschen oder zusammenstellen nach seinem fußballerischen Konzept.
Ja, ja. Jetzt beispielsweise, wie war die Geschichte nochmal mit, du hast ja mir doch letztens erzählt, zum Beispiel Berisha ist doch so ein typischer Matarazzo-Transfer, den Matarazzo dann einfach vor den Latz geknallt bekommen hat. Wie war die Geschichte mit
Matarazzo? Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, nee, es war ein Tick anders. Also nur für die, die es interessiert. Elf Freunde hat in einem der letzten Hefte Dezember 2025 eine lange Geschichte über Roger Wittmann und die TSG Hoffenheim veröffentlicht. Und eine der Anekdoten, und das kann ich mir leider sehr, sehr gut vorstellen, ist eben, dass Haris Tabakovic im Sommer 2024 in Heidelberg ankommt, im Hotel, Medizincheck machen muss und er will mit Pellegrino Matarazzo sprechen und sich schon mal vorstellen und so, ne, weil er eben ein bisschen was verpasst hat von der Vorbereitung.
Aber Tabakovic, und nicht Berisha.
Tabakovic.
Ja.
Und Frank Kramer muss erstmal Matarazzo überhaupt darüber informieren, dass er da ist, bevor dieses Gespräch möglich ist. Weil alles eingetütet wurde, ohne das Wissen von Matarazzo. Beteiligt waren laut Elf Freunde ausschließlich Frank Kramer, Dietmar Hopp und die Agentur Rogon. Das wurde zur Chefsache gemacht und man hat ihn für 3 Millionen verpflichtet, was glaube ich in dem Fall kein schlechter Deal war. Aber das Ärgerliche ist, Elf Freunde sagt, Matarazzo wollte ihn überhaupt nicht. Matarazzo hatte den Plan, hatte das auch kommuniziert, zumindest noch zu Rosen, dass er Mörstedt mehr Spielzeit geben möchte. Und Mörstedt ist ein ähnlicher Typ vom Ansatz her wie Tabakovic und deswegen hat ihm Tabakovic überhaupt nicht ins Konzept gepasst.
Ja, und ich glaube, diese Geschichte spiegelt wunderbar wider, dass du als Trainer manchmal auch machtlos bist. Weil was machst du, wenn du ganz klar sagst, wie ein Chris Ilzer jetzt, ich möchte laufintensives Spiel mit Leuten, die alle über 11 Kilometer laufen. Und dann bekommst du einen Tabakovic, der im Schnitt 6,5 Kilometer läuft. Kleiner Spaß, läuft natürlich mehr. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Ne? Was machst du, wenn du die Leute nicht bekommst? Und da siehst du auch mal wieder, es ist auch super wichtig, dass bei Ilzer und Schicker das jetzt einfach wunderbar funktioniert. Man merkt, dass quasi für den Trainer gescoutet wurde. Und das war eben lange Zeit nicht so. Stell dir mal vor, ein Chris Ilzer, also er verleiht ja jetzt auch gerade, Tabakovic ist nicht bei uns, Berisha ist nicht bei uns, ne? Er verleiht ja quasi auch diese ganzen Leute, die keiner braucht. Aber stell dir mal vor, ein Chris Ilzer würde gesagt werden, du musst einen Berisha einsetzen. Hier ist er, hat 12 Millionen gekostet, viel Spaß. Dann könnte Chris Ilzer auch nichts machen, weil das einfach ein Spielertyp ist, der so eine Dynamik kaputt machen kann, weil das einfach ein anderer Ansatz von Spieler ist.
Ne? Absolut.
Vielleicht. Ein Berisha funktioniert nicht in jedem Team, weil der nämlich quasi, ja, ich glaube, darüber haben wir schon genug geredet, was an Berisha so ein bisschen das Problem ist.
Absolut. Wobei, ich glaube, ganz so extrem war es nicht, aber das Problem ist natürlich das gleiche wie von dir dargestellt. Natürlich konnte niemand Matarazzo zwingen, Tabakovic einzusetzen. Aber Tabakovic ist dann da, hat 3 Millionen gekostet, ist ja auch nur ein Mensch und Matarazzo hat im Training sicherlich gesehen, der kann ja was. hat sich aber massiv darüber geärgert, dass er eigentlich Mörstedt für diese Position quasi als Backup vorgesehen hatte und ist dann auch selbst wieder unzufrieden. Und so weiter und so fort. Weil du willst ja auch, ne, und ich schätze Mazzarazzo wirklich als sehr feinen Menschen ein, du willst ja nicht einen Spieler wie Tabakovic dafür bestrafen, dass da Frank Kramer und Rogon Scheißdreck gemacht haben.
Und vor allem, der kam ja auch als Torschützenkönig der zweiten Liga.
Genau.
Ne? Aber grundsätzlich, das kann der beste Spieler überhaupt sein. Wenn er nicht in dein Spielsystem passt, dann ist er nicht produktiv für das ganze System. Ne? Also, wenn du Pressing spielst beispielsweise, dann können ein, zwei schwarze Schafe in dem System dafür sorgen, dass das komplette Pressing überspielt wird. Das ist einfach so.
Genau, und ich habe mich ja so phasenweise drüber geärgert, aber ich glaube, dass mittlerweile alle verstanden haben dürften, warum Florian Grillitsch und Judge Samaseku nicht mehr da sind. Das ist nicht deren Ansatz.
Ja.
Gerade bei Grillitsch habe ich mich ja auch letzte Saison ein bisschen reingesteigert und ich will mich auch nicht zu 100% korrigieren, weil ich glaube, letzte Saison hätte er uns wirklich was gebracht. Aber diese Saison wäre es völliger Quatsch gewesen, mit einem Flo Grillitsch aufzutreten, der überhaupt nicht für intensive Läufe bekannt ist, für Pressing und so weiter, sondern für einen ganz, ganz anderen fußballerischen Ansatz, der uns ja auch über Jahre sehr gut getan hat. Aber das ist sehr, sehr konsequent von Ilse. Man muss aber trotzdem als Fußnote kurz festhalten, wie schlecht das letzte Saison funktioniert hat und dass ja Ilse nach meinen Erinnerungen sogar die Wende von der Wende gemacht hat. Also Ilse hat versucht, seinen Fußball durchzusetzen, hat dann nach einigen Spielen gemerkt, scheiße, es läuft gar nicht. Und hat dann wieder, wie soll ich sagen, eher Matarazzo-Fußball spielen lassen, auch mit mäßigem Erfolg, um dann zu sagen, wir brauchen ein neues Team und jetzt mache ich wieder konsequent meinen Weg mit schnellem Umschalten, intensiven Läufen, vertikalem Spiel und jetzt funktioniert es auch. Aber ich glaube, ein Teil der Antwort, ein Teil des Geheimnisses ist halt, dass man Schicker hatte, Schicker offensichtlich fähig ist und man eben diesen großen Umbruch durchziehen durfte.
Ja, ich habe so das Gefühl, die Lösung ist einfach, wenn du guckst oder wenn Schicker und Ilzer für sich geprüft haben, ist das ein Spielertyp für mich? Gerade auch letztes Jahr bei dem Umbruchsjahr. Du musst dir das Spiel von denen angucken und musst einfach nur mit dieser einzigen Kategorie drüber gehen. Ist das ein Spieler, der in vielen Fällen für sich Fußball spielt oder fürs Team? Weißt du, also jetzt nicht im Sinne von egoistisch oder sonst irgendwas, sondern jetzt mit Blick, Florian Grillitsch ist ein gutes Beispiel. Florian Grillitsch ist ein Spieler, der könnte sich manchmal dafür entscheiden, das Spiel schneller zu machen, indem er sich früher vom Ball löst. Entscheidet sich dann aber oftmals nochmal für eine Wendung, für einen Hackentrick, für irgendetwas, um dann beispielsweise das Spiel nochmal zu verlangsamen. Also ohne es quasi bewusst zu wollen und ohne ihm die Qualität absprechen zu wollen. Aber Grillitsch ist ein Spielertyp, der manche Aktion so ein bisschen macht, als wäre er alleine auf dem Platz. Und hat nicht immer quasi das Team im Blick. Das kann auch Vorteile haben. Aber Ilzer versucht zum größten Teil Spieler zu vermeiden, die so denken. Sondern die ganze Zeit einfach nur Teamspieler auf dem Platz zu haben. Und das klappt einfach wirklich wunderbar. Mir fällt absolut niemand gerade ein von unserer derzeitigen Startelf, wo ich so ein bisschen diese Grillitsch-Einstellung sehe. Das versucht er wirklich zu vermeiden. Das hat ein Aslani nicht, das hat ein Lemperle nicht, das hat eigentlich auch ein Touré nicht. Ne? Ein Touré hat halt den Job, ins 1 gegen 1 zu gehen, aber er macht das auch nur dann, wenn er den Platz sieht und nicht einfach nur so, weil er mal Bock hat. Und ja, das ist, glaube ich, schon die Kategorie, die man ansetzen muss, um zu verstehen, warum Ilzer und Schicker manche Spieler aussortiert haben, auch wenn wir es damals noch nicht verstanden haben.
Ja, ja. Aber ich glaube, es war einfach wichtig, diesen Mut zu haben, jetzt auch diesen Umbruch zu machen, sodass eben, ja, wie soll ich sagen, Sportdirektor und Trainer zusammenpassen. Aber ohne diese große Kaderanpassung hätte, glaube ich, nichts von dem funktioniert, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war einfach super wichtig, dass man denen freie Hand gegeben hat. Mhm. Und das ist jetzt einfach das Ergebnis davon. Und mir fällt gerade auf, so schön wie wir gerade reden, wir tun gerade so, als gäbe es in den letzten Monaten überhaupt keine Probleme. Und als wäre Schicker nicht fast vom Hof gejagt worden oder wäre freiwillig gegangen. Das ist natürlich auch nicht so. Das wollen wir alles nicht hier vergessen, was hier mit Wittmann und Hopp und allen möglichen Vorstandsvorsitzenden und alles Mögliche war. Aber grundsätzlich dieses Grundvertrauen, damals Schicker und Ilzer sozusagen als Team zu verpflichten, das war einfach eine gute Entscheidung. Und alles Weitere, was da jetzt mit Hopp und Wittmann war, hoffen wir jetzt einfach, dass jetzt mit der neuen Position von Andi Schicker, dass da jetzt endgültig Gras drüber gewachsen ist und dass Roger Wittmann für uns halt einfach nicht mehr ist als ein Berater von manchen Spielern oder beziehungsweise der Chef der Beratungsagentur und dass jetzt da endlich mal Gras drüber wächst über das Ganze.
Ja, ich habe auch wirklich keinen Bock, schon wieder drüber zu reden. Natürlich, wenn es wieder irgendwann eskalieren sollte, dann können wir auch nicht anders. Aber das sind wirklich für mich immer die unangenehmsten Folgen, wenn es dann aus solchen Gründen eskaliert. Und das wäre auch echt bitter für die Mannschaft, für die Fans, weil es jetzt endlich mal so richtig, richtig gut zusammenläuft. Das ist halt einfach faktisch die beste Phase seit Nagelsmann. Das kann man nicht anders sagen. Und man muss halt jetzt sagen, nach 15 Spielen, da ist eine gewisse Konstanz drin. Egal wie die Rückrunde läuft, ist das jetzt einfach nicht nur ein Moment. Und das sieht man ja gerade an solchen Spielen wie gegen den VfB. Wenn du eben diese Erfolgserlebnisse im Rücken hast, dann holst du vielleicht auch mal so ein bisschen dreckig so einen Punkt in Stuttgart, den du in den letzten Jahren wahrscheinlich never ever geholt hättest. Wir müssen über die aktuelle Phase dankbar sein und sie so lange genießen, wie sie bleibt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir ins internationale Geschäft kommen, aber dass es genauso weitergeht, ist natürlich auch ungewiss.
Genau. Was diese Phase aber auf jeden Fall schon gebracht hat, und das ist ja für einen Ausbildungsverein mit unserem Weg immer auch sehr relevant, wir haben massive Marktwert-Updates bekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob das jemals so war. Die Marktwerte sind natürlich auch in den letzten Jahren immer weiter generell gestiegen, quasi Marktwertinflation. Aber wir haben aktuell einen Marktwert, einen Gesamtmarktwert von 203 Millionen.
Das ist gut.
Ich glaube nicht, dass es das schon mal gab. Weil es jetzt wieder Updates gab und ein Fisnik Aslani, der vor ein paar Wochen noch 18 Millionen wert war, hat ein Preisschild von 30 Millionen.
Touré von 15 auf 25 zum Beispiel.
Ja, auch ein Leon Avdullahu von 12 auf 17, ein Wouter Burcha auf 9 Millionen gestiegen. Ne? Also diese ganzen jungen Spieler, die sich jetzt bei uns einfach gut machen und die davor vielleicht in weniger guten Ligen gespielt haben, kriegen jetzt einfach ein massives Marktwert-Update. Ne? Robin Ranac, 7 Millionen, der war ja davor quasi weg. Also
ja,
alleine das könnte uns natürlich im Falle eines Ausverkaufs am Ende des Jahres massiv Geld bringen. Und das ist natürlich am Ende vom Tag auch das Ziel.
Ja, und das ist ja sozusagen der Weg, der zumindest einige Jahre unter Rosen und auch Nagelsmann dann funktioniert hat, eben so junge Spieler zu haben, dass du eben die finanziellen Möglichkeiten hast, um dann weitere junge Spieler nachzulegen, um dann dich zu stabilisieren. Weil natürlich, genau diese Phase, diese Form ist nicht möglich. Aber ich denke schon, dass die TSG Hoffenheim eine Mannschaft ist, die regelmäßig Platz 6, Platz 7 erreichen kann. Das auf jeden Fall, wenn man eben das Geld, das wir wahrscheinlich einnehmen werden nächsten Sommer, sinnvoll nutzt. Weil wir müssen ehrlich miteinander sein. Dass zum Beispiel sowohl in Lemperle als auch in Aslani bleibt, unmöglich. Kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ja. Boah, was ich auch gerade sehe, also das gerade so ein bisschen hat nichts damit zu tun, aber hier wurde mir gerade was angezeigt von Thema Marktwert-Updates in der Bundesliga und Said El Mala, ne, der junge Mann von Köln, der ja auch gegen uns ein Tor geschossen hat, der ist 19, ne, und macht echt starke Spiele, aber der spielt ja auch nicht immer Stamm. Das heißt, so viele gute Minuten hat der jetzt auch wieder nicht gesammelt. Was würdest du sagen, was hat denn der für einen Marktwert?
Wie alt ist er denn?
19.
Oh Gott. Ja, wenn du schon so sagst, 27 Millionen.
40?
Ja, der ist ja komplett wild.
Das ist krass, gell?
Weil sind seine Stats so beeindruckend?
Also sagen wir es mal so, nicht so beeindruckend für 40 Millionen. Aber Marktwert ist ja auch so ein bisschen da geht es viel um Potenzial. Ne, jedes Jahr, was du da älter wirst, bringt dich quasi weiter weg von diesem hohen Marktwert.
Ne,
Lennart Karl, 60 Millionen. Ne? Bei dem verstehe ich es tatsächlich noch. Lennart Karl ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Said Elmalla, zumindest aktuell. Lennart Karl ist eigentlich nahezu Stammspieler beim FC Bayern München. Da kann ich es noch verstehen, aber da dachte ich gerade nur Elmalla, der ja die meisten Spiele nicht mal wirklich von Anfang an gespielt hat und auch noch vom Trainer so ein bisschen geschont wird und so weiter, bei 40 Millionen, das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, hat vergleichbare Stats wie Kramaric. Naja. Nee, es war natürlich schon immer so, aber klar, gerade glaube ich in diesem jungen Preissegment explodieren die Preise nochmal mehr und das ist einfach irre. So Jonas, ich hätte noch ein paar Kategorien im Angebot, so unsere klassischen Kategorien, die wir ja auch im Sommer immer machen und ich denke, auch das können wir doch einfach mal nach 15 Spielen machen und jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt quasi unser Hinrunden-Rückblick schon mal, weil was kann sich in ein, zwei Spielen noch verändern?
Ja.
Zum Beispiel, fangen wir doch mal damit an, es ist fast das Schwierigste, nee, wir stellen es hinten an. Spieler der Hinrunde. Kannst du dir ja schon mal überlegen, aber ich glaube, das ist so schwierig, dass wir damit mal kurz warten. Wir fangen vielleicht mit etwas Leichterem an. Der Flop der Hinrunde. Da denke ich natürlich jetzt an Spieler, aber es kann natürlich auch irgendwas sein. Willst du erst meinen hören oder hast du direkt einen im Kopf?
Fang du mal an und lass mich ganz kurz überlegen.
Ja, aus meiner Sicht, es tut mir leid, ist es ganz klar Modamar. Der in ganz vielen Spielen am Ende auch nicht mal eingewechselt wurde, der dem ja quasi sogar mit der Rückennummer 10 und mit den ganzen Ankündigungen so ein halber Stammplatz zugesichert wurde, stand in 13% der Fällen in der Startelf und wurde von 17 Bundesligaspielen nur 8-mal überhaupt eingesetzt. Ne? Und das ist natürlich für ihn eine komplett verlorene Saison und ist auch deswegen für mich ein Flop, weil man es halt ganz anders erwartet hat.
Ja, also bei Flop, da redest du jetzt natürlich auf der einen Seite Erwartungshaltung und was hat dieser Spieler dann im Vergleich zu der Erwartungshaltung uns gebracht, ne?
Ja.
Okay, also dann ist es eigentlich eine sehr, sehr klare Sache, dass es auf jeden Fall Damar ist, ne, das ist eigentlich sehr, sehr klar, aber, also ich gehe mit, aber nur um noch einen weiteren Namen zu nennen, den man da in dieser Kategorie auch nennen könnte, ist auch ein Tohumcu beispielsweise.
Ja. Weil der wirklich komplett gar kein Land sieht. Nur 5 Einsätze in der Bundesliga von 17 und insgesamt einmal 17 Minuten, dann 5, dann 8. Hatte nur 2 längere Einsätze und das war eben im August.
Genau. Ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du da hinter einem Avdullahu, einem Burcha und einem Prömel da warten musst. Aber grundsätzlich, er kriegt ja auch kaum Einsatzzeiten als Einwechselspieler.
Ja, und auf der Position natürlich sehr undankbar. Man liest in den Medien, dass er sehr wahrscheinlich bald weg ist, vielleicht sogar schon im Winter. Galatasaray hat anscheinend Interesse.
Aber auch hier, ja, ein Tohumcu hat nicht diese Dynamik im Zweikampf und auch nicht das Tempo, was vielleicht ein Chris Ilzer sucht. Ne? Ist auch eher so ein bisschen der spielerische Ansatz und das ist wahrscheinlich das, was ihn stört.
Würde ich auch sagen, ja. Ja.
Aber David, also wir sind ja gerade bei Flops, einen Namen würde ich noch gerne sagen. Es gibt einen Spieler, auf den unser ganzes Ilzer-Ding nicht zutrifft. Der hat nämlich Tempo, der hat Aggressivität, der hat Wille, der hat alles. Das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist vielleicht kicken zu können, ne? Böse gesagt. Arthur Chavez, warum spielt der nicht? Warum ist das eigentlich auch ein Flop der Hinrunde?
Ja, ich habe ein Trikot von ihm mir gekauft, weil ich denke, dass er sich es auch verdient hat durch die letzte Saison. Er war da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Anker und hat ja auch Einsätze bekommen im August und im September. Dann eine kleine Verletzung und dann eben gar nicht gespielt oder gar nicht mehr im Kader. Ich glaube, es ist genau das, was du schon angedeutet hast. Also, wenn du halt siehst, okay, jetzt eher durch Zufall performt so ein Ranac auf einmal und der ist auch fußballerisch ganz gut und ein Haidari war richtig teuer, und hat auch eine Erfahrung, dann ist es eben für einen Chavez echt, echt schwer. Und natürlich jetzt sehr unglücklich, dass ein Kabak zu dem Zeitpunkt fit wurde, weil sonst wäre eben Chavez der gewesen, der im November, Dezember eingewechselt worden wäre. Das ist trotzdem bitter. Man muss aber auch nochmal sagen, Chavez ist ja quasi Innenverteidiger Nummer 4 und hinter ihm steht dann auch nochmal Kevin Akpoguma, für den ja wirklich jetzt gar nichts mehr zusammenläuft, der hatte 2 Kurzeinsätze, 15 Minuten und 8 Minuten und war jetzt 4-mal in Folge nicht im Kader. Und das zeigt natürlich auch, dass der Kader eigentlich immer noch zu groß ist für diesen einen Wettbewerb.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und das zeigt natürlich auch, dass der Kader eigentlich immer noch zu groß ist für diesen einen Wettbewerb.
Ja, Kevin Akpoguma hätte ich da gar nicht mehr erwähnt, weil da eben dieser Faktor Erwartungshaltung gar nicht mehr so präsent war. Da habe ich eigentlich vor dem Jahr auch schon keine großen Einsatzzeiten erwartet. Ja, ich sage es eigentlich gefühlt mittlerweile nach jeder Hinrunde, nach jedem Jahr. Ich glaube, Kevin Akpoguma sollte sich vielleicht dann mal eine andere Aufgabe suchen. Einfach nur, weil ich ihm auch persönlich wünschen würde. Ich halte extrem viel von ihm. Ich würde Kevin Akpoguma wahnsinnig gerne mal als, sagen wir mal, Stamminnenverteidiger bei einem schlechten Bundesligisten oder bei einem sehr guten Zweitligisten sehen. Das würde ich mal gerne sehen. Ich glaube, der ist wirklich, der hat ja auch mittlerweile Erfahrung. Der ist 30, hat immer noch hohes Tempo, hat internationale Erfahrung. Ich glaube, der könnte mittlerweile eine, sage ich jetzt einfach mal salopp, eine Heidenheimer Innenverteidigung extrem gut führen.
Ja, wobei ich glaube, dass er dafür gar nicht in Frage kommt, weil er so untergetaucht ist. Aber was ist denn mit anderen Teams? Ne? Mit, sagen wir mal, Fortuna Düsseldorf. Die kämpfen gerade sogar mit dem Abstieg, stehen defensiv nicht gut da. Für so jemand könnte der vielleicht interessant sein. Aber natürlich, er hat keinerlei Spielrhythmus und das ist natürlich schon ein Problem. Muss man mal gucken. Ja. Aber ja, ich glaube, die anderen Namen sind da sehr viel besser passend. Ich habe noch eine Kategorie, die wahrscheinlich einfacher sein dürfte. Überraschung der Hinrunde.
Radac.
Habe ich hier auch stehen.
Geht nicht anders. Ne? Weil alle anderen, klar, auch Neuzugänge haben mich überzeugt und es ist überraschend, wie krass ein Wouter Bucher einschlägt. Auch wie ein Prömel überperformt nach seinem Kreuzbandriss. Absolut überraschend, aber grundsätzlich wissen wir ja um die Qualitäten von Grischa Prömel. Aber dass ein Robin Radac sich jemals bei der TSG nochmal ansatzweise zurückkämpft, da hätte ich keine 5 Euro mehr drauf gesetzt. Und ich würde fast sogar sagen, er ist unser Abwehrchef.
Ne? Ja. Absolut.
Und deswegen auf jeden Fall Robin Radac, da kannst du gar nicht drum rumreden.
Gut, jetzt wird's wieder ein bisschen kniffliger, weil es einfach, man kann fast keinen falschen Namen sagen bei der Kategorie bester Neuzugang.
Uiuiui.
Ich sag direkt mal den ich gewählt habe. Du kannst dir auch direkt denken, warum ich den gewählt habe. Es ist bei mir Wladimir Zufall.
Okay.
Aber das ist natürlich nicht die einzige richtige Antwort. Ich glaube, je nach Argumentation kann man noch zahlreiche weitere nennen. Und mein, glaube ich, Hauptgedanke war Preis-Leistung. Und bei Preis-Leistung denke ich sofort dann an Wladimir Zufall. Auch deswegen, weil er ja ursprünglich gar nicht eingeplant war. Gendrey hätte spielen sollen. Wir wissen, wie Gendrey gespielt hat, als er noch fit war. Wir wissen, wie Zufall jetzt spielt. Ne, wie wirklich Karajabek Prime.
Ja.
Und das, obwohl Zufall ja auch nicht mehr im allerbesten Fußballeralter ist.
Ja, okay, guter Call. Würde ich aber tatsächlich nicht mitgehen. Also ich hätte Zufall auf gar keinen Fall genannt. Deswegen gut, dass du ihn genannt hast. Du nennst einen, ich nenne einen und wir einigen uns darauf, alle anderen hätten es auch verdient gehabt. Ne? Man muss sich nur festlegen.
Ich hab sogar noch einen zweiten aufgeschrieben, aber ich will erstmal deinen hören.
Ich habe jetzt durchgeguckt, habe den Blick drauf gesetzt, okay, wer ist am wichtigsten fürs Team? Wer ist quasi nicht zu ersetzen? Ne?
Ja.
Abdullahu.
Habe ich auch, ja.
Das ist zwar unscheinbar, aber Abdullahu ist quasi vom System her nicht ersetzbar.
Ja. Es ist auch vielleicht mit der einzige, in Anführungszeichen, Offensive, der dieses sehr intensive Spiel nicht mitmacht oder nicht mitmachen kann. Aber soll er ja auch gar nicht. Er hat eine ganz andere Aufgabe und die erfüllt er super. Weil was ist, wenn der sich verletzt? Keine Ahnung, wie wir das kompensieren würden. Dann ja, muss ein Kramaric so eigentlich spielen.
Ja, aber ich sehe auch einen Burcher oder einen Prömel nicht die Aufgabe von Abdullahu machen.
Nein, null.
Wir haben niemanden Vergleichbaren im Kader. Es ist Abdullahu, fertig.
Ja, hätte ich auch gesagt. Und man kann auch nochmal sagen, ne, diese 8 Millionen waren es, glaube ich, kommen einem viel vor, waren aber nicht viel. Das war ein absolut guter Deal. Deswegen stehen bei mir auch Zufall und Abdullahu. Ich wollte nur Zufall nennen, weil ich dachte, du erwähnst ihn nicht und sonst geht er vielleicht verloren, sozusagen. Ja. Weil die Überraschung der Saison ist dann eben doch ein Ranac und nicht ein Zufall, weil Zufall hat eben jahrelang erfolgreich Premier League gespielt.
Ja, jetzt wo du so großer Zufall-Fan bist, ich erkenne ein Muster, David. Kann es sein, dass du einfach nur eine große Schwäche für Rechtsverteidiger über 30 aus Tschechien hast?
Kann sein. Wobei ja Pavel auch schon bei uns war, als er irgendwie 25 war.
Ja, stimmt. Aber das stimmt natürlich, ja.
Aber nein,
es ist Wahnsinn, wie sich auch ein Zufall da entwickelt hat bei uns.
Es sind ja völlig unterschiedliche Sachen. Also witzigerweise verkörpert ja ein Zufall sehr ähnliche Sachen, wie ein Pavel verkörpert hat. Aber bei Pavel kommt halt einfach dieser menschliche Faktor noch dazu und dieses Beständige, dass er nie wirklich gedacht hat zu wechseln, dass er nie schlechte Stimmung gemacht hat, immer sympathisch war, immer sich in Dienst der Mannschaft gestellt hat und so weiter und so fort. Und das wird natürlich ein Zufall in dem Maße nicht schaffen, einfach weil er, glaube ich, 33 wird bald.
Ja, dazu müsste er ja bis 43 bei uns spielen.
So. Aber ich finde es einfach Irrsinn, dass, ich habe es irgendwo anders gehört, ich glaube in einem anderen Fußball-Podcast, überleg mal, ne? Pavel Kadarzabek geht nach 10 Jahren, wir reden quasi gar nicht mehr über ihn. Weil es überhaupt kein Problem ist, ihn zu ersetzen. Das hätte sicherlich ein Gendrey auch okay gemacht, aber ich sehe halt bei den einigen Einsätzen, die Gendrey gemacht hat, ich finde das auf so einem, sorry, tieferen Level als das, was eben Zufall jetzt macht.
Mhm. Ist so, ja.
Und der hat auch schon...
Sag ich mal echt, blöd gelaufen für Gendrey, sie haben quasi einen Ersatz für ihn gesucht und jetzt ersetzt er ihn richtig, aber auch wenn er fit ist.
Bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es wäre natürlich möglich, den Vertrag zu verlängern, nachdem wie er sich hier präsentiert. Ich wollte gerade noch mal gucken, wie alt er denn jetzt wirklich ist. Er ist seit August 33, wird nächsten August 34. Ja, muss man noch mal drüber nachdenken. Allerdings, wie teuer kann das wirklich sein? Ich bin da sehr gespannt, wie sich Schicker und Rosen entscheiden werden, denn er hat ja auch jedes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist.
Ja.
Er hat alle 15 Bundesligaspiele gemacht.
Ja, und auch der Faktor Fitness spielt ja bei ihm überhaupt keine Rolle. Der Mann ist topfit.
Ja. Gut, wir können natürlich hoffen und davon ausgehen, vielleicht, dass es Richtung Europa geht. Und dann braucht man den Gendrey sofort wieder.
Das stimmt natürlich, genau.
So, was haben wir jetzt? Jetzt kommt das Schwierigste. Top oder Spieler der Hinrunde. Das ist natürlich extrem schwierig. Wer kommt dir da in den Kopf? Du kannst meinetwegen natürlich auch zwei nennen.
Boah. Also mir fällt jetzt halt extrem schwer, nicht da auch Abdullahu zu sagen, ne?
Ist ja nicht verboten. Du kannst auch Abdullahu noch einen zweiten sagen, meinetwegen.
Nee, aber weißt du, wen ich jetzt bei Spieler der Hinrunde sage? Weil ich finde, ja, ich habe jetzt Abdullahu abgefrühstückt, habe jetzt quasi seine Wichtigkeit rausgearbeitet. Jetzt möchte ich aber einen Spieler einfach nennen, um ihn auch zu würdigen, der mich einfach geflasht hat und der es auch in Scorern unfassbar widerspiegelt für seine Position. 3 Tore, 5 Vorlagen, Burcher. Ich nenne Burcher.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Ne, weil der halt auch dieses neue Spielsystem von Ilzer sehr, sehr gut verkörpert und 8 Scorer auf der Position ist unfassbar gut.
Genau, ja.
Und ein Grisha Prömel, der ja auch total krass performt hat, hat weniger tatsächlich.
Genau, und Prömel hätte ich jetzt deswegen, also deswegen habe ich mich jetzt für Bucher entschieden, weil Prömel ja am Anfang erst noch von seiner Verletzung zurückkam, sich jetzt erst langsam in die Startelf reingespielt hat. Und Bucher war von 0 auf 100 da, hat eine Startelfquote von 93%, also spielt nahezu immer. 8 Scorer, ist einfach eine Konstante, nicht wegzudenken. Steht für diesen Ilzer-Fußball wie gefühlt kein zweiter. Avdullahu habe ich schon abgefrühstückt und deswegen sage ich Bucher.
Kann ich absolut verstehen. Ich habe vielleicht eine ungewöhnliche Wahl getroffen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber mein Gedanke war sicherlich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, auch der, wer verkörpert diesen neuen Fußball sehr stark und wer hat mich natürlich auch so ein bisschen überrascht, weil auch beim Topspieler der Hinrunde spielt natürlich Erwartungsmanagement irgendwie eine Rolle. Ja. Und ich rede von einem Spieler, der, lass mich nochmal ganz kurz gucken, nur 12 Mal in der Startelf stand und trotzdem 5 Tore geschossen hat und eben vielleicht unser fleißigster ist. Ich rede von Tim Lemperle. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass der so wichtig ist. Und wenn ich mich entscheiden müsste, sitzt Lemperle oder Aslani auf der Bank, würde ich wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen sagen, Aslani sitzt auf der Bank.
Ja, das tut auch richtig weh, wenn man beispielsweise die Aufstellung sich anguckt und merkt, Lemperle hat Schnupfen. Das tut richtig weh.
Ja, und wie gesagt, nur 12 Mal Startelf hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist insgesamt schon wirklich, wirklich gut. Und ne, ich will ihn jetzt...
War aber ja verletzt. War verletzt zwischenzeitlich.
Genau, aber trotzdem ne, muss man ja messen, dass zum Beispiel Aslani einfach mehr Einsatzminuten hatte oder ein Buche mehr Einsatzminuten hatte oder wie auch immer. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. In einer normalen Saison wäre er es vielleicht geworden. Jetzt reden wir gar nicht über ihn, es ist aber trotzdem sehr interessant. Die deutsche Nummer 1 hat auch eine sehr gute Vorrunde gespielt. Und ja. Ich habe auch nochmal geguckt, finde ich dazu Statistiken? Ja. Wir hätten laut Expected Goals Wert 23,5 Gegentore kriegen müssen. Wie viel haben wir gekriegt? 20. Minus 3,5 Unterschied. Und ich habe mal verglichen mit anderen Teams, das ist ein wirklich, wirklich guter Wert. Ja, Olli Baumann zuletzt auch gegen Stuttgart wirklich stark. Und er fällt halt gar nicht so sehr auf, weil halt die Mannschaft als Gefüge dieses Jahr endlich mal funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Und komm, damit wir es voll haben, auch Aslani musst du trotzdem erwähnen. Ja. Der Junge hat, und man wusste es nicht, der kommt von Elversberg da zurück und hat jetzt in der Hinrunde, also nach 15 Spielen, auch schon 6 Tore geschossen. Das ist wirklich gut.
2 Vorlagen, muss man auch sagen, ne?
Ist genau, schon also stark. Der macht im Schnitt, in jedem zweiten Spiel macht er sein Tor. Und das ist wirklich gut, gerade mit Blick darauf, dass unser gesamtes Offensivspiel ja eben nicht auf Aslani zugespitzt ist, sondern dass jeder seine Tore macht. Ne? Wir haben da nicht einen vorne drin, der 12 Tore macht, sondern wir haben 6 Tore Aslani, 5 Tore Bucher, 5 Tore
Lemperle,
dann, ich glaube, Prömel hat auch irgendwie 4 Tore oder so irgendwas. Ne? Also wir haben...
Kramaric 3.
Wir haben eine sehr breite Offensivabteilung. Ich glaube, Touré hat auch 1 oder sowas. Es ist auf sehr vielen Schultern verteilt und das würde ich tatsächlich als Vorteil rausarbeiten.
Absolut. Ich glaube, Aslani kommt bei uns halt immer deswegen so ein bisschen schlecht weg, weil er halt diese krasse Saison bei Elversberg hatte und weil man bei ihm am ehesten dachte, dass er Bundesliga-Niveau hat. Ich selbst habe deutlich mehr gezweifelt daran, ob Lemperle schon Bundesliga-Niveau hat und ob Damar schon Bundesliga-Niveau hat. Ne, weil die Frage habe ich ja so ein bisschen ketzerisch im August in den Raum geworfen. Wir haben sehr vielversprechende Leute verpflichtet, aber haben die wirklich alle schon jetzt das Format für Bundesliga? Und man muss sagen, bei Lemperle und Aslani eindeutig ja. Damar weiterhin Fragezeichen. Kann aber auch daran liegen, dass eben der Rest so, so gut spielt.
Genau. David, das wäre die letzte Kategorie gewesen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Yes, ich habe alle abgefrühstückt mit dir, ja.
Optimal. Und sonst, haben wir sonst noch was auf dem Zettel? Weil ich bin tatsächlich befriedigt, was mein Redeanteil angeht.
Ja, wir haben knapp 60 Minuten auf der Uhr. Ich denke, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Das Einzige, was man vielleicht nochmal kurz jetzt an der Stelle zum Abschluss erwähnen könnte, ist eben, dass ja noch 2 Spiele ausstehen, bevor offiziell Winterpause ist, ohne dass wirklich Pause ist. Und Jonas, normalerweise, sage ich, müssten wir die 30-Punkte-Marke mindestens reißen. Wir haben noch Spiele gegen Bremen und gegen Gladbach. Ich würde sagen, 3 von 6 Punkten sind da Pflicht. Und dann haben wir, ja, können wir komplett zufrieden in die zweite Saisonhälfte gehen und schauen eben mal, weil ich glaube, es wird natürlich viel auf uns selbst ankommen, aber eben auch darauf, kann Frankfurt nochmal aufdrehen, kann Stuttgart nochmal aufdrehen, bleibt Leipzig konstant und so weiter und so fort. Und ich denke, es kann überall hingehen. Eine Fußnote vielleicht noch, die wichtig ist, Jonas, du weißt es bestimmt auch. Gegebenenfalls gibt es 5 Champions League Plätze.
Ja. Das wird sich aber erst irgendwie Ende des Jahres rauskristallisieren, gell?
Das wird noch einige Zeit dauern, aber es kommt eben auf die Performance von unseren Teams international an. Soweit ich weiß, ist Stand jetzt 5 ja. und 6 ja Euroleague, ne? Aber das ist so genau. kompliziert, je nachdem natürlich auch, wer Pokalsieger wird, dass ja. dann eben auch der 7. sich noch qualifizieren kann und so weiter.
Damit
so
beschäftigen fort. Wir uns, glaube ich, dann, wenn es soweit ist.
Ja, aber ich glaube, wir sagen nochmal das Gleiche, was wir am Anfang gesagt haben. Stand heute, und es ist keine Übertreibung, spielen wir eine Saison, die realistisch in der Champions League enden kann. Mit dieser Leistung genau. spielt man normalerweise heutzutage Champions League.
Genau. Deswegen lass mich auch noch meine Schlussworte yes. Zum Besten geben. Und zwar einmal natürlich positiv, aber auch ein bisschen warnende Worte oder so ein bisschen, ja, versöhnlich. Wenn wir beide Spiele gewinnen bis zum 17. Spieltag, dann war das ja die beste Hinrunde der TSG-Geschichte in der Bundesliga. Da können wir uns drüber freuen und alles Mögliche. Aber sollte es irgendwann mal wieder ein bisschen schlechter werden, dann hoffe ich, dass wir nicht allzu enttäuscht sind, weil wer hätte nach der Rückrunde letztes Jahr gedacht, dass wir dieses Jahr auch nur ansatzweise auf dem Niveau Fußball spielen. Das heißt, ja. ich will einfach nur damit sagen, bitte seht die Leistung der TSG, wie wir sie aktuell sehen, nicht als selbstverständlich. Denn das, was ich absolut nicht lesen kann, ist, dass wenn wir mal als Beispiel 1-2 Spiele am Stück verlieren sollten und dann lese ich auf Instagram irgendwas Negatives, dann raste ich hier, glaube ich, komplett aus. Weil aktuell ist nicht die Zeit, irgendwas Negatives über unsere TSG zu schreiben, sondern einfach nur lobende Worte.
Ganz genau. Und die Mannschaft weiterhin zu unterstützen, wie das ja auch in Stuttgart sehr, sehr schön der Fall war. Und ja, Jonas, sogar wenn wir am Ende mit, sagen wir, 52 Punkten ins Ziel gehen sollten, was natürlich verglichen mit heute enttäuschend wäre, ja. haben wir eine ordentliche Saison gespielt. Wir sind letztes Jahr mit 32 Punkten ins Ziel gekommen.
Ja. Mit 52 bist du auch zu 99% in der Europa League.
Naja, nicht unbedingt, aber es kann auf jeden Fall passieren. Letzte Saison hätte es gereicht, diese Saison weiß man es natürlich noch nicht.
Ja, aber normalerweise bist du dann in der Europa League. Gott bewahre, wir kommen in die Conference League. Dann spielst du irgendwie gegen den 3. aus Lettland, um Gottes Willen.
Ja, wobei dann haben wir wieder die Debatte, ne, mehr Einnahmen, attraktiver für Neuzugänge, das kommt auch immer dazu. Aber ja, wer sich die Gegner von Mainz 05 angeguckt hat, weiß, glaube ich, was du meinst.
Ja.
So, liebe Leute, wenn ihr auch euren Senf dazugeben wollt, schreibt uns doch gerne bei Insta beispielsweise in der Nachricht, schreibt uns, wer war euer Spieler der Saison zum Beispiel. Und ansonsten hören wir uns dann wieder, allerdings natürlich erst, nachdem es wieder mit der Bundesliga losgegangen ist. Vielen Dank dir, Jonas, für diese Folge.
Genau, und auch vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank dafür, dass ihr uns das ganze Jahr begleitet habt und im kommenden Jahr geht's weiter. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.